Gut, also, schnelle Frage, schnelle kleine Umfrage. Wäre es für alle okay, wenn es auch Viertel ab würde werden? Gut, einfach, dass ich das abgeklärt habe, nicht, dass ihr nachher findet, Mann, ey, Vineyard-Veranstaltungen starten eine halbe Stunde später, wenn ihr das ja heute haben wir zwar früher gestartet, wenn das auf dem Flyer gestanden ist, sorry übrigens. Aber nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir starten oder hören immer später auf, wenn ihr das mir sagt. Darum, heute tun wir den Fall ein bisschen überziehen. Es ist ganz klar, dass in so einer Thematik, und gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt drei Sichten vor Ort, dass gewisse Sachen fehlen. Und eine Frage, die da drinnen fehlt, ist die Sicht vom Katholizismus und vom Fegfeuer. Und ich würde gerne jemandem von euch, ich bin noch nicht so lange Theologie studieren, dass ich das gerade selber beantworten möchte. Darum, falls jemand von euch schnell auf die Thematik einfach schnell umreissen könnte, wäre das sehr vorteilhaft.
Soll ich probieren? Also katholische Sichtweise vom Mittelalter geht von einem Fegfeuer aus, aber auch von verschiedenen Limbi, Limbus Infantium und Limbus der andere, für die, die es nie gehört haben. So wie das Verständnis irgendwo am Rand von der Hölle sind dann die Kinder, die gestorben sind, ohne dass sie von Jesus gehört haben, und die, die sonst erwachsen sind. Das sind so die verschiedenen Limbi. Und dann auch das Fegfeuer für den Ungläubigen, der so lange in diesem Fegfeuer drin ist, bis seine Strafe abgegolten ist. Es gibt noch den Thesaurus der Heiligen, also den Schatz der Heiligen. Diejenigen, die mehr gute Taten machen wie schlechte Taten, das kann dann den anderen zugerechnet werden. Durch das kann dann vielleicht meine individuelle Zeitdauer im Fegfeuer auch ein bisschen kürzer dauern. Aber letztlich wird vermutlich niemand in der Hölle bleiben. Mit Ausnahme vom Teufel.
Ja.
Ist das gut? Und man wird dann entweder ausgelöscht oder erlöst.
Um in all diesen drei Varianten wieder zu landen. Wunderbar. Eine Frage.
Eigentlich habe ich drei Fragen. Für jeden nämlich eine. Aber zuerst mal die kürzeste und einfachste, also einfache Frage. Ja. Philipp, du hast ja so eine deterministische Ansicht, wie das der Boris so ein bisschen gesagt hat. Was wäre denn für dich Konsequenz in Bezug auf Evangelisation, wenn du, also in deinem Bild von Hölle?
Also ich erzähle von meiner Freude. Freut sich der Gott, dem ich mal wird gegenüberstehen, jetzt schon kennen darf. Dass ich sein Leben, das ich dann in voller Fülle wird empfangen, jetzt schon anbruchshaft geniessen darf. Mit der Verantwortung und auch mit dem Leid, wo gerade durch Konfrontation vom Spitzli schon spüren und gleich merken, auf dieser Welt ist es noch so anders. Und in mir selber ist es noch so viel anders. In dem auch zerrissen sein, müssen leben im Moment. Aber darum auch eben motiviert sie andere Menschen schon bereits jetzt auf das hinweisen und sie teilhaben an dieser Freude.
Willst du, gib dir noch zwei.
Ja, also dann fasse ich die beiden zusammen. Also es ging an Boris und Matthias, gehört ein bisschen zusammen. Die Frage wäre eigentlich, du sprichst von einer Qual in der Hölle und bei dir ist dem sind Konsequenz fertig. Jetzt, also die Auslöschung. Wäre es aber nicht auch denkbar für euch beide, dass wir sind wie ein Mittelweg zwischen euch zwei, zwischen den beiden Mitte, oder zwischen der Mitte und dem, was auch immer, rechts oder links. Das Leben ohne Gott, habt ihr selber gesagt, ist wie eine Hölle. Da sind ihr, glaube ich, alle gleicher Meinung. Dass dem Sinn das Trenntsein von Gott selber, auch wenn Gott das ja zulässt, weil es eine logische Konsequenz ist, eigentlich dann der Zustand von der Hölle wäre. Aber nicht das Quälen von Gott und auch nicht das bewusste Zulassen von der Qual von Gott, sondern nur die Trennung von Gott.
Darfst du gerne schnell? Das vorher gerade unter uns besprochen, ich tue so predigen. Das ist mein Verständnis. Aber eben, der Philipp hat gut darauf hingewiesen, es hat noch einen kleinen Knopf drin. Aber ich verstehe Gott die Hölle tatsächlich als, als Abwesenheit Gottes im maximal verständlichen Sinn von der Allgegenwart Gottes, die für mich eh nicht denkbar ist. Und zwar Abwesenheit von Liebe, Freude, Frieden, Licht, darum Finsternis, auch Abwesenheit von Leben, darum Tod. Mein Bezugspunkt wäre dann wie dort, wo heute Gottlosigkeit herrscht. Das war im KZ, das war in Nordkorea, wo man wie Gottlosigkeit bereits hat, vom System her, wo man dann sieht, woher eine Gottlosigkeit herführt. Jetzt in dieser Erde ist Gottlosigkeit noch nicht radikal. In der Hölle wäre es dann radikale Gottlosigkeit, wo dann eben die Hölle wäre im Sinn von einer Qual. Und darum würde ich nie sagen in einer Predigt oder auch offen, Gott quält, sondern er schickt dort her, wo die Qual ist. Und, ja.
Da wäre einfach schon eine Einschränkung von der Textlage. Weil du dann schon musst davon ausgehen, dass es gleich nicht ganz, ganz so ist, wie es da steht. Eben, dass der gleich keine ewige Qual ist. Und auf deine Frage einzugehen, also die Gottlosigkeit, das bedeutet nicht Existenz, das bedeutet Auslöschung. Also sonst ist der Mensch ein Übermensch. Sonst ist er nicht Mensch. Sonst ist der Mensch nicht mehr ein geschaffenes Wesen, das nur in Abhängigkeit von Gott kann existieren. Dann ist der Mensch ein eigenständiges Wesen, das ohne Gott kann existieren. Für mich ist aus diesen biblischen Textlagen eine Gottlosigkeit vom Mensch in einer Existenz nicht denkbar. Gottlosigkeit bedeutet Nicht-Existenz, Auslöschung. Also, ja, wenn Gott alles zusammenhält und Gott nicht mehr da ist, dann hält er es nicht mehr zusammen. Dann ist es fertig.
Gut, wo darf ich dazu? Da, Andrea.
Mir nimmt es Wunder, was, also die Frage geht nicht an Philipp, weil für dich ist ja die Hölle leer, wenn ich dich recht verstanden habe. Vielleicht am meisten an dich. Wie ist das Verständnis von der Bibel oder wie siehst du das aus der Bibel heraus, dass wir jetzt, sagen wir, wenn ich in den Himmel komme und es gibt eine Hölle, weiss ich denn nicht, wer in der Hölle ist? Also ich verstehe den Himmel, oder ist mir so gelehrt worden, eben dort ist Freude, dort ist Licht, dort ist kein Schmerz und all diese Sachen. Also tut Gott mir dort irgendwie die Erkenntnis darüber, dass es die Hölle gibt, oder dass vielleicht meine Familie dort ist, oder weiss ich auch nicht, wer entziehe in dem Sinn?
Sehr, sehr gute Frage. Ich kann maximal so weit gehen, dass ich sage, Gott wird mir abwischen alle Tränen. Und was genau das bedeutet, dass ich keine Tränen mehr habe? Ob das bedeutet, dass ich keine... Ich glaube schon, dass wir in der Erkenntnis nicht weniger haben als heute. Im Himmel. Also, dass nicht die Erkenntnis ausgelöscht wird. Aber irgendwie wird die Tränen abgewaschen. Wie auch immer. Dass, ob ich getröstet werde über Gottes Gegenwart, wo ich sage, der Himmel ist ja nicht das Paradiesverständnis, ist ja nicht so, der Himmel ist einfach wunderbar, sondern Paradies ist dort, wo Gott ist. Das ist das biblische Verständnis vom Paradies. Ob denn seine Gegenwart mir wie über jeden Verlust hinweg tröstet, weil Gott ist mein Ein und Alles denn.
Gut, weitere.
Aber die Frage könnte man eigentlich auch an Boris stellen, aber das ist jetzt egal, oder?
Ja, das können wir, das ist so. Weil das Bewusstsein nachher, dass für die Person einfach fertig ist. Aber eben noch eines, das würde in meiner Vorstellung von Liebe, muss es Konsequenz und das Akzeptieren von der Konsequenz einfach beinhalten. Sonst ist es keine Liebe. Also sonst ist es nachher deterministisch. Und das ist für mich einfach eine anders schreckliche Vorstellung, dass der Mensch nachher zu einem konsequenzlosen und nicht entscheidungsfähigen Wesen wird. Ja. Aber ja, ich muss es wie offen lassen. Aber es ist eine Schattenseite, da gebe ich dir recht.
Gut, gehen wir zur nächsten Frage.
Also ich habe eine Frage an Boris, die ich gerade nicht gesehen habe. Ahoi. wie wird nach deiner Sichtweise, die du da geleitet hast, der Teufel bestraft?
Also der Teufel wird auch dorthin gerührt und für ihn ist es nachher auch einfach fertig. Ja, also so wie es in Offenbarung 20 nachher heisst, in Feuer sie wird der tote Hades geworfen und es ist fertig. Also das Feuer ist im Bild zweifach, eine Trennung von Gut und Böse, ja, und das andere das Auslöschen vom Bösen. Und der Teufel als Urheber oder als Gegenspieler oder als Verursacher von dem Bösen wird ausgelöscht.
Gut.
Ja, meine Frage ist auch eigentlich an dich, Boris. Glaube, du hast am Schluss gesagt, es ist egal, in jeder Sicht gibt es eigentlich die Widersprüchlichkeit von Heilung und Liebe und es wird nie, man ist da immer in einem quasi Konflikt. Meine Frage ist, ist das wirklich so? Ist das eine Art ein Widerspruch, dass Gott heilig ist und auch Liebe? Als Beispiel habe ich mir einfach überlegt, nehmen wir an, das Problem von uns Menschen ist, dass wir sündigen. Nehmen wir mal, das ist wie eine tödliche Krankheit. Mit der sind wir alle infiziert. Und was wir eigentlich brauchen, ist, also Gott ist wie der Arzt und sagt, hey, du hast im Fall ein Problem. Du hast eine tödliche Krankheit. Das ist eigentlich Das ist seine Heiligkeit, die uns zeigt, hey, wir haben ein Problem mit Sünde. Und gleichzeitig ist er die Liebe und er ist aber auch der, der sagt, hey, schau, ich habe ein Medikament, das dich heilen kann. Und beides ist ja, also ist fundamental wichtig, dass wir checken, dass wir krank sind, dass wir checken, dass wir nicht heilig sind. Und aber auch, dass er Liebe ist, dass er uns kann wiederherstellen kann. Aber ich finde, das ist nicht ein Widerspruch, oder wie siehst du das?
Es ist ein Widerspruch dort, wo Sünde ja nicht nur als Krankheit verstanden wird, sondern als Tat, die ich vollbringe, die eine Konsequenz hat. Also dein Bild stimmt einfach nicht. Du kannst das so nicht entgegen, das ist nicht analog, es bildet nur einen Teil davon ab. Und die Heiligkeit Gottes setzt biblisch gesehen eine Konsequenz voraus. Wo ich eben auch sage, in meinem Bild ist die Heiligkeit der Liebe untergeordnet oder sogar ein Folge von der Konsequenz. Also der Zorn Gottes als Verständnis vom Anerkennen von der Entscheidungskonsequenz vom Menschen, aber nicht etwas obendrauf setzen. So. Und ich sage nur, was ich in meinem begrenzten Verstand kann denken. Ja, es ist für mich nicht denkbar. Das heisst aber nicht, dass es bei Gott nicht möglich ist. Wo ich aber immer muss anerkennen, eben noch einmal im Sinn von Karl Barth gesprochen, Gott ist der denkbar andere, der grundsätzlich andere, wo sich aber uns zeigt, aber indem er sich uns zeigt, muss er sich entäussern. Er muss sich wie auf unsere Stufen runterlassen. Das heisst, wir sind nicht fähig, Gott in seiner ganzen Fülle zu erkennen. Darum ist Gott gleichzeitig heilig und liebend. Ja, es wäre möglich. Aber es ist für mich nicht denkbar. Ja. Und wenn ich nachher muss eine biblische Sicht zusammenstellen, wie die Hölle aussieht, muss es für mich denkbar sein. Ich kann natürlich, und das hast du gemacht in deiner Erklärung, das Ganze nachher verschieben ins Mysterium Gottes und sagen, ja, Gott ist immer noch grösser. Es könnte ja gleich sein. Und dann muss ich sagen, ja, es könnte gleich sein. Aber in meiner Lebensfähigkeit muss ich sage mal, in der Form von einer systematischen Theologie zu einem Punkt kommen, ich sage, ich gehe jetzt von dem aus. Und gleichzeitig offen und sage, es könnte auch anders sein. Nur weil es für mich nicht denkbar ist, heisst es nicht, dass es nicht könnte sein. Das ist einfach, ich sage mal, das Wesen von der systematischen Theologie, wenn wir so Sichten darlegen, wo es immer mit unserer Begrenzung nachher zu tun hat. Darum, dieses Argument muss ich stehen. Ja.
Aber ich würde das Wort Widerspruch mal noch besser definieren. Widerspruch, in der Logik redet man von Widerspruch und Gegensatz. Widerspruch heisst weiss, nicht weiss. Und Gegensatz ist weiss und schwarz. Etwas kann gleichzeitig weiss und schwarz sein, aber es kann nicht gleichzeitig weiss und nicht weiss sein. Und in dem Sinn würde ich sagen, ist es ein Widerspruch, dass Gott Liebe ist und nicht Liebe. Das heisst, wenn du sagst, es ist ein Widerspruch, sagst du, Gott ist zugleich Liebe und Heiligkeit heisst nicht Liebe.
Ja.
Genau. Entweder heilig gleich nicht Liebe, Liebe gleich nicht heilig. Und dann ist es ein Widerspruch. Und da würde ich halt sagen, nein, es ist maximaler Gegensatz.
Das ist so, es ist maximaler Gegensatz. Das sind die semantischen Fragen, die sehr ins Detail gehen. Ich gebe dir recht. Ich wollte nur darauf verweisen, dass gewisse Sachen nachher einfach nicht denkbar sind für uns. Und darum widersprüchlich erscheinen. Oder gegensätzlich erscheinen. Und das ist in unserer begrenzten Welt, wo wir im Moment drin stehen, einfach die Ausgangslage, die wir nicht auflösen können. Darum finde ich es sehr schön, dass wir hier hocken können, unsere gegenseitigen Sichten würdigen und nicht absolut setzen. Ja. Und sagen, der Matthias könnte recht haben. Ich hoffe es nicht.
Ah, ich hoffe es auch nicht.
Das ist ja das Schöne daran. Haben wir hier noch eine Frage?
An Philipp, und zwar gerade wenn ich von der Praxis ausgehe und von dem, was Früchte trägt, wenn ich mir vorstelle, all die Christen, die wirklich Qualen erleben wegen ihrem Glauben in dieser Welt jetzt und all die Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt jetzt sehen und die haben nicht den Trost und das Wissen, dass noch immer eine Gerechtigkeit hergestellt wird, habe ich keinen Frieden darüber. Mir hilft das Denken daran, dass noch eine Welt wird geben, die gerecht ist.
Jawohl, danke vielmals. Ganz ein wichtiger Punkt. Sehr, also wirklich super wichtig. Miroslav Volf, das ist ein kroatischer Theologe, der hat zur Zeit, wo die ganze Balkankrise geherrscht hat, wo die unmenschlichen Kriegsverbrechen begangen worden sind, oder den verschiedenen Völkern gegenseitig, der hat ein ganz super Buch geschrieben von der Ausgrenzung zur Umarmung. Und er macht dort ganz deutlich, was du sagst, dass Versöhnung kann stattfinden, ist Gerechtigkeit Voraussetzung. Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden, bevor überhaupt kann über Versöhnung nachgedacht werden. Das Opfer muss als Opfer in seiner Würde wiederhergestellt werden. Und der Täter muss als Täter schuldig gesprochen werden. Da gehe ich mit dir 100% eins. Wo ich nicht glaube, oder was ich finde, ist, dass die Gerechtigkeit voraussetzt, dass das Unrecht muss durch eine ewige Strafe abgesessen werden. Weil mit dem haben wir das Problem dann immer noch nicht gelöst. Dann ist immer noch nicht Versöhnung hergestellt. Die Ungerechtigkeit wird dort überwunden, wo das Unrecht aufgedeckt wird, Wiedergutmachung geleistet wird, wie auch immer das genau dann möglich und vorstellbar ist. Da gibt man die Verstehung von Jesus, das Neuschaffen von zerstörtem Leben, drückt das für mich sehr, sehr prägnant aus. Aber das führt dann nachher letztlich, oder das ermöglicht dann nachher eben eine Versöhnung, die darüber ausgeht. Genau, aber das kann stattfinden, dass die Versöhnung kann stattfinden, ist Gerechtigkeit, wie du richtig sagst, die ist absolut Grundlage, die ist notwendig. Und sonst ist es eine Verlängerung von der Ungerechtigkeit. Dann bleibt das Opfer immer noch das, wo man schlucken muss und jetzt noch mit dem auf Ewigkeit zusammen sein, was die ganze Zeit ausgenommen hat. Genau.
Aber du würdest dir gleich sagen, das Gerichtsaufdecken von der Ungerechtigkeit, das ist allein schon Strafe genug. Oder gibt es denn in deiner Sicht eine Vorstellung doch noch von einer Strafe?
Das muss ich persönlich sagen. Kann ich nicht beantworten. Ich vertraue darauf, weil ich aufgrund von dem, wie ich Gott kennengelernt habe und verstanden, vertraue ich darauf, dass es letztlich wird für alle Gerechtigkeit herrschen. Wie das dann ganz genau vorstellbar ist, auch Christen gegenüber. Ich meine, da kann ein Mensch 70 Jahre lang das Schwein sein, sich auf dem Sterbebett bekehren, Vergebung zugesprochen bekommen. Und wegen dem ist seine Frau, die 50 Jahre lang gelitten hat an seiner Seite, ist wegen dem noch nicht versöhnt mit ihm. Wie das genau nachher vorstellbar ist, sowohl bei Christen, die bereits zu Lebzeiten Gott angenommen haben und Vergebung angenommen haben, wie auch andere Menschen, kann ich nicht beantworten. Aber ich vertraue darauf, dass der Gott tatsächlich einen Weg hat.
Super, gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Am Ende geht es wahrscheinlich an Boris. Und zwar, wie ist das mit Gott, der Pharao sein Herz verstockt? Also wie ist das mit dem freien Willen? Dort habe ich irgendwie gerade so... Da komme ich nicht raus.
Du gibst gerade das Stichwort für, ich sage jetzt mal, den 7. Dezember 2019. Heißer Kaffee, heißes Eisen, Vorbestimmung. Ja, das ist ein ganz anderes Themenfeld. Ich gehe davon aus, dass der Mensch in seiner Entscheidung frei ist, in dem Sinn nicht vorbestimmt ist und in dem Sinn auch auf Zukunftsgestaltung Einfluss hat, aber darum auch Konsequenzen muss tragen. Also in meinem Wesen bin ich offener Test, ja, wo ich davon ausgehe, dass in so einer Stelle würde ich nicht wörtlich lesen. Aber ich lasse die Möglichkeit zu, dass Gott kann eingreifen kann und Sachen bestimmen, aber dann entzieht er uns den freien Willen. Das ist wie wieder eine von diesen, ich weiß jetzt nicht, wie ich soll sagen, Gegensätze oder einfach so im Denken. Für mich ist etwas anderes nicht denkbar. Ich sage nicht, dass es nicht sein könnte, es ist einfach für mich nicht denkbar. Aber das ist eine von den Problemstellen, ja, wo ich einfach mal so muss stehen.
Sehr gut. Wir haben noch eine Frage und das ist dann, glaube ich, die letzte.
Also eigentlich ist es keine Frage. Weil die Frage könnte man jetzt noch lange diskutieren über die Thematik, sondern ich möchte euch drei danken, dass ihr bereit seid, euch da offen zu zeigen über eure Ansichten und theologische Positionen, die ihr habt zu dem Thema gehabt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich bereit erklärt, herzustehen für etwas und sich auch verletzlich zu machen. Und wir haben gemerkt, was spannend war bei euch drei. Ihr habt alle drei eigentlich auch Fragen offen gelassen. eigentlich Überzeugung hat es irgendwo an den Rändern vielleicht noch gewisse Fragen, wo man sich denkt, ja, du hast gesagt, ja, manchmal bist du fast der Überzeugung gekommen, muss mich absagen von dieser Position, für heute hierher zu hocken, bist aber gleich da. Und ich finde das eigentlich ein Zeichen von einer Reife. Erstens, dass die alle da sind, dass man diskutieren kann über so etwas in einer, so einer Offenheit, dass man so drei Positionen im Raum diskutieren kann und dass sie bereit sind, euch hier verlässlich zu machen und zu zeigen, was, wo ihr steht. Und immer noch mit dem Aspekt letztendlich, wie so der Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Wahrscheinlich hat es bei euch immer noch Puzzleteile dran, die noch grau sind, weiß sind oder fehlen, wo letztendlich wir irgendwie vielleicht später mal die Weisheit und die Offenbarung bekommen. Darum danke ich euch vielmals.
Das ist schon recht asozial, dass du mir mein Schlusswort stellst. Genau. Sozusagen wollte ich genau das sagen. Ich möchte euch ganz herzlich danken für euch das Dasein. Ich möchte euch ganz herzlich danken für die Offenheit, dass man über so ein Thema reden kann, dass man Fragen offen lassen kann, dass man biblisch ein Thema angehen kann von verschiedenen Seiten, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, obwohl wir auf die gleiche Bibel schauen. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und das ist das, was wir uns wünschen, wie wir als, wirklich einfach als Jesus-Nachfolger können unterwegs sein. Wir sind unterwegs. Das heisst, wir lernen unterwegs. Und das ist das, was wir hier miteinander machen. Wir sind am Lernen. Und willst du noch ein Schlusswort? Auch noch? Verrückt. Auf jeden Fall, ich möchte gerne zum Abschluss noch beten, weil es geht um den Jesus, wo wir mit ihm unterwegs sind, und es geht um ihn und um sein Werk, das er unter uns tut. Willst du zuerst noch?
Ja, du darfst den abschliessen zum Beten. Einfach noch ein Schlusswort von meiner Seite, jetzt in meiner Rolle als Leiter von der Vineyard Aarau. Vorher bin ich da gehockt als Boris. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Meine Position, die ich vertrete, ist nicht die offizielle Position von der Vineyard Aarau. Wir haben keine Position. Ja. Und das ist mir wichtig, weil viele Themen, die jetzt aufgekommen sind, können auch erschüttern, können auch in Frage stellen. Ja. Also, darf ich überhaupt noch in eine Kirche gehen, die so nicht an die Hölle glaubt? Nein, wir glauben an die Hölle. Und uns ist es ganz wichtig, zu diesem Thema aufzutun. Und ich sage jetzt das als Leiter von der Vineyard Aarau, wenn das jetzt Fragen ausgelöst hat bei euch, die ihn ein bisschen erschüttern, wo ihr sagt, hey, ich kann jetzt das nicht ganz einordnen, und was heisst jetzt das? Dürft ihr gerne mit uns weiter Diskussion führen. Oder sonst nachher einfach sagen, hey, lasst das verstehen. Ja. Ihr habt gemerkt, und wie es der Joel gesagt hat, wir wissen es nicht. Wir lassen auch Fragen offen. Ja? Und das ist ein Thema, das in dem Sinn schwierig ist. Darum ist mir das noch wichtig, einfach jetzt als Leiter von der Vineyard Aarau das noch zu sagen. Nur weil ich jetzt hier eine Sicht vertreten habe, heisst nicht, dass das die Sicht von der Vineyard Aarau ist. Du darfst Teil von der Vineyard Aarau sein und eine ganz andere Sicht vertreten. Du darfst im Philipp seine Sicht vertreten, du darfst im Matthias seine Sicht vertreten. Und wir können gleichzeitig Jesus nachfolgen, unterwegs sein und wollen Jesus in dieser Welt bekannt machen. Und um das geht es schlussendlich. Danke für den Schluss.
Gut, Jesus, ich danke dir einfach, dass wir hier miteinander über das Thema reden, und ich danke dir, dass du einfach jetzt schon mega viele Menschen einfach zu dir ziehen und eine Begegnung mit dir ist Leben. Und an das glauben wir, und für das hast du uns auch in die Welt hineingestellt, dass dein Reich sichtbar wird und dass dein Leben bei den Menschen Realität ist. Amen. Ich wünsche euch einen coolen Samstag, gutes Wochenende und bis bald.